看。Ja, wie ihr noch gehört habt, komme ich von den Baptisten. Wir sagen dem ja immer so blöd, Kanzel tauscht. Aber Kanzel sind noch beide am gleichen Ort und einfach Prediger sind getauscht worden oder haben sich austauscht. Um die Beziehung, die wir in der Allianz auch haben, um die wirklich zu pflegen auch miteinander. Ich war auch schon da gewesen. Ich glaube, wenn ihr etwas möchtet wissen, dürft ihr da gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen, sonst tue ich mich nicht noch speziell vorstellen. Nur etwas, was noch neu ist und vielleicht spannend für euch auch. Seit dem Sommer bin ich nur noch 80% bei den Baptisten und 20% habe ich noch ein neues Ämtli angenommen beim Schweizerischen Weissen Kreuz in Aarau. Das ist ja eine Fachstelle, ein Werk für Sexualpädagogik, für Ehevorbereitung. Und ich habe dort so den Bereich, den leiten, so Ehe und Beziehung nennen wir das. Aber was man vor allem kennt, ist der Freundschaftskurs oder eben das Ehevorbereitungsmaterial «Together». Da sind wir gerade wieder dran, um es noch besser zu machen. Und wenn ihr da mal eine Ansprechperson braucht, wäre ich also am anderen Ende von der Leitung, vom Telefon und freue mich, wenn ihr auch dort mit Fragen kommt. Ja, das ist so eine Herzenssache, die mich nebst dem Pastorendienst schon lange begleitet und wo wir den Sommer auch können umsetzen. Genau, der Max hat es gesagt, es ist schon der zweite Advent, es geht mega schnell, die zweite Kerze brennt. Und ja, vielleicht bist du so jemand, der sich jedes Jahr darauf freut, auf die Brüche und die Deko wieder, wo du das kannst geniessen, Adventskalender basteln für die Kinder oder ein Adventsfenster, Nachbarschaft einladen. Vielleicht bist du so jemand, der eben gerne einen Kranz hat daheim oder der gerne Guetzli hat. Ich gehöre selber eher so zu der Fraktion Guetzli essen, nicht Guetzli backen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Genau, so die Sachen mit Weihnachtsbeleuchtung langsam aufhängen, oder? Weihnachtsmärkte besuchen. All das, was jetzt wieder kommt. Und vielleicht geht es dir aber auch genau andersrum, dass dich das anfängt zu stressen. Oh, schon wieder. Und Geschenke shoppen. Und dann wieder Familienschluch und Streit und all diese Sachen. Das ist ja eigentlich eine besinnliche Zeit. Max hat es gesagt, wo wir uns neu daran erinnern können, wo wir neu Gott dafür danken können, dass er in Jesus Mensch geworden ist, vor 2000 Jahren. Dass er sich uns gezeigt hat in dem Jesus, gezeigt hat, wie er ist. Und dass Jesus gekommen ist, um uns vor den Konsequenzen unserer Schuld zu retten, vor der Hölle zu retten, und um den Tod zu überwinden, für uns, mit uns, für immer. Das ist ungeheuer, so gewaltig. Und das ist es wert, dass wir es feiern, jedes Jahr neu. Aber es gibt ja eben noch die zweite Bedeutung von der Adventszeit. Eigentlich die wichtiger, finde ich, mittlerweile. Advent ist latinisch. Man kann es mit Ankunft übersetzen. Oder mir gefällt es fast noch besser mit Besuch. Advent bedeutet Besuch. Ich weiß nicht, ob uns die Bedeutung auch bewusst ist, von lauter Deko. Und zurückschauen, das Führen schauen. Die Kirche hat schon immer die Adventszeit gebraucht, um sich auch neu ausrichten, um sich vorbereiten darauf, der Jesus wird wiederkommen. Der wird wiederkommen. Er wird dann wiederkommen, wenn es am schrecklichsten ist auf der Welt. Er wird dann wiederkommen, wenn die gute Nachricht von ihm die hintersten Winkel der Erde erreicht hat, sagt uns die Bibel, und er wird wiederkommen, wenn niemand damit rechnet, wenn man es vielleicht schon gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Und die Bibel sagt, er wird bald wiederkommen. Lasst uns auch an das denken, der Adventszeit. Wir haben bei uns in der Gemeinde so einen Bibelleseplan, der ist freiwillig, aber die einen lesen parallel miteinander durch die Bibel durch. Und gerade diese Woche wieder, einfach so, um euch da mit reinzunehmen, bin ich an zwei Stellen vorbeigekommen. Die eine heisst, passt auf, mit den Wolken wird er wiederkommen. Das ist die Offenbarung. Und dann aus dem Johannesevangelium, wo wir auch dran sind, wenn ich alles vorbereitet habe, sagt Jesus dort, wenn ich alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen. Das ist Realität auch. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns auch immer wieder fragen, hey, wie sollen wir denn leben, bis er wiederkommt? Wie sollen wir unterwegs sein in dieser Art von ständigen Adventszeit, wo wir ja drin sind, in unserem Leben? Wie sollen wir uns darauf vorbereiten, wenn er dann plötzlich in den Wolken kommt? Weil wir Freunde von dem Jesus sind, weil wir die Kinder von Gott sind, weil wir seine Boten sind auf dieser Welt, weil wir die Bürger sind von seinem Königreich, weil wir der Tempel sind, wo er drin wohnt. Müssen wir uns das immer wieder fragen, wie sollen wir leben, bis er wiederkommt? Und wir haben eben angefangen, jetzt bei uns in den Baptisten, dass ihr doch ein bisschen wisst, was da bei uns geht, um wirklich gefestigt werden, auch in diesen Fragen, um uns durch die 10 Gebote durchzuschaffen. Wir haben die Serie gestartet, wir sind noch nicht so weit gekommen. Es ist ja eine Bibelstelle, die 10 Gebote ist eine Bibelstelle, wo die ganze Welt, aber auch die Schweiz, jahrhundertelang mega geprägt hat. Bis unsere Gesetzgebung hinein. Und als ich das bei uns so gesagt habe, hey, wir möchten uns mit den 10 Geboten beschäftigen, da haben die einen gefunden, yes, jetzt gibt er endlich mal den Tarif durch. Findest du vielleicht auch? Oder erwartest du das heute? Und andere haben sofort, befürchtet, ui, nein, jetzt lupft er den Mahnfinger. Jetzt geht es irgendwie zurück ins Alte Testament. Und beide liegen daneben mit dieser Erwartung, denn um das geht es nicht. Wir haben die Serie bei uns übertitelt mit 10-mal lieber. 10-mal lieber. Und ich habe so den Hintergrund gewählt, ich finde es ein geniales Kunstwerk von Leonard Knight. Das ist so sein Salvation Mountain, der steht in der kalifornischen Wüste, der Rettungsberg. Und bei dem 10-mal lieber haben wir schon in der Einleitung gemerkt, und da muss ich euch ein bisschen mit reinnehmen, dass ihr mit auf den Weg kommt mit mir. Wir haben dort gemerkt, ich habe ein bisschen provokativ auch bemerkt, hey, die 10 Gebote, die gelten für uns Christen eigentlich gar nicht mehr. Die gelten eigentlich gar nicht mehr für uns. Die hat Gott dort mal mit dem Volk Israel geschlossen. Er hat sie für sie mit seinem Finger auf die Steintafel geschrieben. Und die 10 Gebote, die dienen heute noch auch dazu, um Menschen in die Arme von Jesus zu treiben. Aber wir als sein Volk sind ja schon dort. Wir sind schon in den Armen von Jesus. Wir als die Gläubig gewordenen stehen in einem ganz anderen Verhältnis zu Gott. Wir sind in dem neuen, in dem besseren Bund drin, den er geschlossen hat mit uns. Darum heisst es Neues Testament, neuer Bund. Und in dem neuen Bund da gilt es, also im Hebräerbrief, ich werde ihnen meine Gesetze ins Herz und Gewissen schreiben. Bei uns sind die nicht mehr auf der Steintafel, die sind da drin, im Herz, im Gewissen. Der Heilige Geist hat es uns eintätowiert. Und eigentlich ganz, ganz simpel kann man sagen, hat Jesus die 10 Gebote für uns zum einen Liebesgebot verdichtet. Er hat es zu einer Liebesethik verdichtet. Er sagt zum Beispiel im Johannesevangelium, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ihr wisst, wie sieht er Gott? Liebt einander, sagt er. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe. Und darum eben die Liebe, das Herz war da im Zentrum von dem Kunstwerk ist, der Slogan God is love unter dem Kreuz, das hat mich so angesprochen. Für uns geht es nicht mehr länger darum, was darf ich alles nicht, was ist für mich verboten. Jesus hat uns wie eine neue Perspektive gegeben. Was soll ich lieber tun? Wie ist die bessere Vision von Jesus für mein Leben, für dein Leben? Wir sind erlöst, wir haben eine himmlische Identität bekommen. Wir stehen an einem anderen Punkt wie die Welt. Und einfach so, als wenn du die erste Predigt verpasst hast, logischerweise, und es dich aber interessiert, was ich dort sage, die kann man bei uns, ich nehme auch wie bei euch auch, in der Mediathek kann man die nachlesen. Und ich glaube, es ist wichtig, um die Zeigebäude richtig einzuordnen, dass man die Perspektive einnimmt und nicht zurückkehrt in eine pharisäische Gesetzlichkeit und so wie eine Liste haben, die wir probieren abzuhökeln in unserem Leben. Vielleicht fragst du dich, ja, warum denn eigentlich noch über oder warum eigentlich generell noch predigen? Ich meine, wenn der Heilige Geist die Liebesethik, alles Wesentliche eigentlich in unser Herz eingraviert hat, so wie es das Neue Testament uns sagt, wieso müssen wir denn noch Predigten hören? Und das ist mir auch eingefahren, so, die Bibel sagt, weil wir einerseits vergesslich sind. Darum müssen wir es immer wieder hören. Und wir sind ja nicht vergesslich aus einer bösen Absicht raus, sondern das ist der Alltagstrubel, den du kennst, wo uns so stresst und wo uns zuspammt mit seinen Sachen, dass wir am schnell anfangen, das Reich Gottes zu vernachlässigen. Unter der Woche. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du dir schon so viele Mal Sachen vorgenommen hast und dann hast du es gleich noch nicht umgesetzt. Weil wieder etwas dazwischen gekommen ist. Und andererseits sagt die Bibel auch, wir müssen immer wieder die Botschaft hören, weil wir drohen, so einzunicken. Geistlich einzunicken. Kennst du das, wenn du spät am Abend noch heimfahren musst? Lange Strecke auf der Autobahn. Und du fängst an kämpfen mit den Augenlidern. Und dann lass mal das Fenster runter oder stellst Musik laut und probierst irgendwie wach zu bleiben. Und die Apostel erklären uns, sie haben die Briefe, sie haben die Evangelien genau aus dem Grund geschrieben. Es heisst, mehrmals ist mir aufgefallen in letzter Zeit, wir wollen euch, sagen sie, an längst Bekanntes erinnern. Nicht etwas Neues. An längst Bekanntes erinnern, dass eure gute Gesinnung erwacht. Oder dass wir wach gehalten werden, könnte man auch übersetzen, weil wir es nötig haben. Also darum immer wieder auch sich zum Gottesdienst treffen und aufs Wort hören. Und die zwei Fragen sind aber, ja, aber eben, okay, gut, Predigten. Aber warum über die Zeigebote? Für was sind denn die noch gut heute in der Zeit vom Gemeindezeitalter? Die sind doch ein Stück weit veraltet, hast du gerade gesagt. Und da merken wir eben am Vorbild der ersten Christen, dass sie sich trotzdem intensiv mit ihnen befasst haben. Und zwar nicht, um die Gnade zu verlassen und zurückzukehren zum Gesetz. Das ist der Hebräerbrief zum Beispiel, ganz intensiv, der sich mit diesen Fragen beschäftigt. Sondern die ersten Christen haben immer wieder überlegt, ja, was bringen uns denn die Gebote aus dem Alten Testament, die Zehngebote, über das Wesen von echter Liebe bei. Welche positiven Eigenschaften, welches Potenzial möchte der Heilige Geist denn in uns wecken, jetzt, wo wir wiedergeboren sind? Und darum ein bisschen die längere Einleitung, so mit dem Background, in dem Sinn möchte ich mit euch heute in das erste von diesen zehn Geboten eingehen. Also das ist die Perspektive vom Neuen Testament, wo wir einnehmen müssen. Und das erste Gebot, das steht eben im 2. Mose 20, im Vers 3, ganz kurz der Text nur, 2. Mose 20, 3. Du darfst keine anderen Götter haben neben mir. Du darfst keine anderen Götter haben neben mir. Seid Gott da. Und schon da, wenn wir schauen, wie das die ersten Christen reflektiert haben, dann sehen wir ganz, ganz schnell, das ist nicht ein spezifisch alttestamentliches Anliegen. Du darfst keine anderen Götter haben neben mir. Das wird im Neuen Bund, im Neuen Testament wiederholt. Und zwar ausgerechnet vom Johannes, dem Apostel der Liebe. Ausgerechnet, er beendet den ersten Johannesbrief, ist der längste, den wir haben, wenn man die Offenbarung nicht als Brief zählt, aber die ist eigentlich auch ein. Aber der Johannes beendet dort, ja, wisst ihr, wie er normal Briefe beendet? Ich muss es nachschauen. Zum Beispiel, der dritte Johannesbrief, sagt er am Schluss, Friede sei mit dir. Deine Freunde hier lassen dich grüßen, grüße auch unsere Freunde persönlich von mir. Das ist doch ein Briefschluss. Oder eben die Offenbarung, wo eigentlich auch ein Brief ist, schließt er mit dem Segen, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. So hört man einen Brief anständig auf, auch in der Bibel. Aber der erste Johannesbrief, nachdem man ganz viel über Liebe geredet hat, schließt er völlig abrupt ab. Und ganz, ganz eindringlich mit einer Warnung und sagt, Kinder, hütet euch vor den falschen Göttern. Bam, fertig. Kinder, hütet euch vor den falschen Göttern. Das ist Botschaft von einem Apostel an die neutestamentlich gemeint. Und darum habe ich das für uns heute genommen, auch also als Titel, warum wir uns vor den falschen Göttern, vor den Götzen hüten sollten. Wir können uns fragen, warum steigt Gott mit dem Gebot ein, in die Liste der 10? Warum hüt dich vor den falschen Götzen und nicht, du sollst nicht stehlen oder sonst eins? Wieso die Reihenfolge? Ich glaube, weil das Gebot wie eine Locke ist. Wie eine Locke, es fährt voraus und es zieht die restlichen 9 hinter sich her, die ergeben sich aus dem ersten Gebot, die folgen fast automatisch. Das ist einfach logisch, so die Reihenfolge. Das muss über allem anderen stehen. Und es sind da so wie 2 Gründe, wo man antworten kann. Also ich lief die Frage, warum sollen wir uns vor den Götzen hüten? 2, weil, eben drum, wo ich gefunden habe, 2 Antworten. Und das erste ist, weil Jesus dich liebt. Jetzt probieren wir da, dass wir das ein bisschen vor Augen haben, wirklich so das grosse Herz herzumalen. Meine Gemeinde kennt das schon, weil das kommt in der Einleitungspredigt auch schon vor, das Herz. Jesus liebt dich. Das hast du vielleicht nicht erwartet, dass ich jetzt mit so etwas komme, wenn es um das Gebot geht. Aber wenn Gott da sagt, du darfst keine anderen Götter haben neben mir, dann ist das für uns vielleicht ein bisschen überraschend. Eigentlich ist die Sprache der Liebe, die Sprache einer Liebesbeziehung. Es ist auffällig, in diesem Gebot wendet er sich nicht das ganze Volk, in den ganzen 10 Geboten nicht. Nicht das Plenum, sondern er wird ganz persönlich, er wendet sich an jeden Einzelnen und sagt, übrigens, du bist gemeint. Es geht jetzt um uns 2. Und wird da die Verwendung, du darfst keine anderen Götter neben mir haben, gebraucht. Das kann man noch ein bisschen präziser übersetzen mit, du darfst keine anderen Götter vor meinem Gesicht haben. Du darfst keine anderen Götter in dieser Gemeinschaft mit mir haben. Und da merken wir, es geht um die Nähe, die wir haben mit Gott. Wo nicht jemand mehr noch reinkommen soll. Und so wird dann die Formulierung zum Beispiel auch keine anderen Götter haben. Die wird in der Bibel auch anders verwendet. Das gleiche Wort wird für die Ehe gebraucht. Einfach ein Beispiel aus dem 1. Mose, wo es heisst, Laban erwiderte Jakob, es ist besser, ich gebe Rahel dir als einem Fremden, einem anderen. Und wenn wir das alles so ein bisschen zusammensetzen, so die Wortwahl, die Kombination vom Du, vom neben mir, von der anderen, dann sehen wir, da wird eine Intimität ausgedrückt. In dem Gebot, wo man auf Deutsch leider gar nicht mehr so recht wahrnimmt, wo man das Gefühl hat, ja, das ist irgendwie einfach so eine To-Do-Liste für uns, von Gott. Aber Gott flüstert uns zwischen diesen Zielen zu, dir flüstert das zu, weisst, in meiner Gegenwart, an meiner Seite, darfst nur du dich aufhalten. Da dulden wir keine Rivalen zwischen uns. Unsere Liebe ist exklusiv. Das steckt hinter dem Gebot. Und hey, wow, ist das nicht krass, dass Gott das sagt? Das sagt er als Architekt vom Weltall kommt und verbindet sich mit uns als Geschöpf zu einem, in diesem Bild zu einem Perli. Er geht bildlich mit uns und sagt, da hat niemand drittes irgendetwas verloren in dem Sinne. Oder wenn wir dann das Wording vom Neuen Testament eben nehmen, vom Neuen Bund, dann sehen wir, das ist das unfassbare Privileg, dass wir Teil von der Brut von Jesus dürfen sein. Dass er unser Traum ist, der sich aufopfert, bis ans Kreuz gegangen ist, um uns zu gewinnen. Und dass alle Nebenbuhler eh nur verlieren können gegen ihn. Das ist der Hintergrund von diesem Gebot. Jetzt in der heutigen Zeit hört man immer wieder die Ausrede, ja, aber wenn es jetzt um Beziehung geht, ja sowieso, gell. Es ist so ein bisschen Ausrede für Untreue. Wir sind eben nicht für Monogamie geschaffen. Die Evolution hat uns so zu sexuellen Jäger und Sammler gemacht und das ist völlig legitim. Und so, aber das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Wenn du einen unschuldigen Teenager fragst, was möchtest du mal, was wünschst du dir? Dann sagen sie alle, die eine grosse Liebe finden. Und mit der dann durch dick und dünn gehen. So, das ist so eine Sehnsucht, die tief in uns verankert ist. Oder wenn wir als Ehepartner miteinander schlafen, dann wissen wir von den Ärzten, dass unser Körper dann eine riesige Dosis Bindungshormon ausschüttet. Jedes Mal, weil wir schon biologisch für eine lebenslange Beziehung gebaut sind. Und das Problem ist ein anderes, dass man das in dieser gefallenen Welt nicht einfach automatisch erreicht, sondern dass man etwas dafür tun muss, dass die Beziehungen ein Leben lang halten. Eben auch so auf der menschlichen Ebene, in der Ehe, in der Freundschaft, wir müssen das aktiv pflegen. Es muss wie ein Auto für uns Männer, oder? Hilft das manchmal ein? Es muss regelmäßig in Service, auch eine Ehe oder so, sonst gibt es irgendeinen Getriebeschaden. So eine Beziehung von mir zu meiner Frau, zu der Monika, die braucht Spaziergänge, die braucht lange Gespräche, die braucht romantische Dates, gemeinsame Erlebnisse, die verbindet, Umarmungen, mal einen Wochenendtrip, all diese Sachen. Das ist das, was der Paulus ratet, schon in Bezug auf irdische Beziehungen, wo er sagt, verweigert euch einander nicht, schreibt er der Ehe Berli. Und wir können auch sagen, tut euch nicht bestellen, tut euch nicht vorenthalten den anderen. Und das meint nicht nur die Sexualität, das meint auch Zeit, das meint Konversation, tut euch dort nicht einander verweigern, den Hautkontakt natürlich, die Abenteuer miteinander erleben in dieser Welt, all das. Und wenn die Bibel jetzt unsere Gottesbeziehung auch mit einer Ehe vergleicht, und das macht sie ja, dann können wir das übertragen. Und dann sehen wir, dann braucht unsere Beziehung zu dem liebenden Gott, zu dem Jesus, braucht eben auch Dates. Braucht auch Zeit und Gespräche miteinander. Lobpreiszeiten, dass wir die Bibel studieren, dass wir Gottesdienste besuchen, dass wir in die Stille gehen vor Gott, dass wir vielleicht uns mal einen Pilgertag rausnehmen. Jesus ist gerne in die Natur gegangen, ist gerne auf die Hügel hochgegangen, um Gemeinschaft zu pflegen mit dem Vater. Das ist so der erste Punkt, den ich euch heute Morgen möchte weitergeben. Warum sollst du dich vor Götzen hüten? Das ist, weil Jesus dich liebt. Weil Jesus dich liebt. Und der zweite Punkt, warum sollst du dich vor Götzen hüten? Entschuldigung, das ist ein bisschen krass. Ich muss mich vornherein schon entschuldigen dafür. Aber das ist, weil dich Götzen bloß verarschen. Ich habe lange überlegt, gibt es ein besseres Wort, eins, das ein weniger so ein vulgärer Kraftausdruck ist. Aber mir ist kein passender eingefallen auf Deutsch. Vielleicht, wenn du einen hast, bin ich sehr dankbarer Abnehmer. Aber ich finde alles andere verharmlost das Wesen von Götzen. Sie verarschen uns. Der Paulus klärt uns im 1. Korintherbrief ja über die unsichtbare, über die übernatürliche Welt auf, die um uns herum ist. Und da sagt er, einerseits ist das so, wir wissen doch, dass es gar keine Götzen in der Welt gibt und keinen Gott außer dem einen. Also Paulus sagt, das eine ist mal ein Fakt, eigentlich gibt es die Götzen gar nicht. Es gibt keine anderen Götter, es gibt nur Gott. Gott ist einzigartig Und das drückt schon den hebräischen Begriff für Götz aus, die Sicht. Götz heisst wörtlich übersetzt, je nach Bibel ist es manchmal tatsächlich so übersetzt, der Nicht-Existierende oder Nichtse, die, was es eigentlich gar nicht gibt. Sie betet Nichtse an, heisst es manchmal im Alten Testament. Und das steht im Gegensatz, im krassen Gegensatz zum Gott von der Bibel, zu Jahwe. Jahwe, wo der Selbst-Existierende ist. Der, wo ist, wirklich ist und bleibt. Wir können aber das Wort Götz auf Hebräisch auch anders noch übersetzen, als nichts nutz. Also Götze sind die eben nicht sehen, die nicht hören, die nicht reden, die kein bisschen helfen können. Das kommt auch immer wieder vor in der Bibel. Das ist wie das eine, die gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt nur ein Gott. Und andererseits macht der Paulus aber im 1. Korintherbrief auch klar, Götzendienst, muss ich es euch vorlesen. Er sagt, was sie opfern, das opfern diese Leute Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Kontakt mit Dämonen kommt, weil es ultraschädlich ist für uns. Also, die Christen sagen, die ersten Christen haben schon gewusst, während es echt keine anderen Götter gibt, wo Gott irgendwie das Wasser reichen könnte, gibt es sehr wohl Dämonen. Die sind eine Realität, eine unsichtbare Realität. Die rebellischen Ex-Engel, muss man sagen, durch und durch verdorben, wo sich um den schlimmsten Bösewicht unter ihnen, um ihren Anführer, um den Teufel, geschart haben. Die Bibel charakterisiert sie als Mörder, als Lügner. Also alles, was sie tun, ist lebensfindlich. Alles, was sie tun, ist zerstörerisch. Jedes Wort, das sie sagen, ist nur die halbe Wort, damit es für uns noch schwerer ist, als Fälschung das zu identifizieren. Sie sind Meister im Zweifelsäen von Anfang an. Hat Gott wirklich gesagt? Sie sind Meister im Verschwören, in den Fake News. Und Götzendienst passt eben perfekt in ihre Strategie, zeigt uns der Paulus. Dämonen benutzen Götze, die es gar nicht gibt, als Maske. Ich habe hier meiner kleinen Tochter die alte blinde Kuh-Maske ausgerissen. Und die gefällt mir, weil sie ja, man sieht gar nicht durch. Genauso wie die Bibel sagt, hey Götze, sehen nicht, hören nicht, reden nicht, helfen nicht. Aber Dämonen brauchen die Götze als Maske, sagt uns der Paulus. Und das darf man nicht verharmlosen. Sie tarnen sich mit ihnen. Um unsere Bewunderung wegzuziehen von Gott zu den Götzen. Um uns auf Abwägen zu führen, um unsere Unfreiheiten reinzuführen, um uns für ihre Zwecke zu missbrauchen. Jetzt, wir bilden uns vielleicht ein, du gehörst vielleicht auch zu denen. Wir finden so, ja, aber wir leben in einem aufgeklärten Europa, 21. Jahrhundert. Wir sind doch immun gegen so plumpe Versuche, uns dazu zu bringen, irgendwie vor einem Baal unser Knie zu beugen oder vor einer Artemis oder vor einem Kaiser oder so. Wir leben doch nicht mehr in der Antike. Wenn der Teufel jetzt zu uns kommt und uns wie Jesus dort mal in die Wüste einladen, hey, alle Königreiche der Welt will ich dir geben, wenn du dich von mir niederwirfst und mich anbetest. Dann sagen wir ja, also wir würden den Braten natürlich sofort schmücken und easy widerstehen. Aber sind wir nicht so naiv. Die ersten Christen schon haben beobachtet, Götzen sind, oder Dämonen, muss man eigentlich sagen, Dämonen hinter den Götzen sind clever. Und sie sind lernfähig. Und wenn sich unsere Gesellschaft und wenn sich Christenheit weiterentwickelt und klassische Götze wie eben ein Baal oder ein Artemis oder ein Kaiser nicht mehr länger attraktiv findet, dann ersetzen wir es eben durch viel subtilere. Wir machen maßgeschneiderte Götze für so eine materialistische Postmoderne. Und bam, haben sie uns wieder. Weil wir sind Kind von unserer Zeit. Und ich muss sagen, ja, eine kleine Aufzählung. geben, was das Neue Testament, was die Christen schon gewusst haben, was eben auch Götze sind. Zum Beispiel Genuss und Sinnlichkeit kann zu einem Götz werden, wo Dämonen dahinter stecken. 2. Timotheusbrief heißt: Sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Und in Philipper kommt vor: Ihr Gott ist ihr Bauch. Und da fällt mir das Stichwort ein, auch der ganze Körperkult, den man mit Social Media betreibt, wenn es um Sinnlichkeit, um Genuss geht, um all das. Oder ein anderer Götz, wo uns das Neue Testament für die Augen öffnet, ist das Geld. Und da sind wir Schweizer wirklich angesprochen. Das ist der Besitz. Jesus hat uns gesagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Es geht einfach nicht. Im Matthäus-Evangelium sagt er das. Ich habe dazu etwas gefunden von einem Puritaner, einem Geistlichen aus England, schon viele her, aber wo das so treffend dazu gemeint hat: Reichtum ist nicht, was er verspricht. Er verspricht, unsere Wünsche zu erfüllen, aber dann vermehrt er sie. Ups. Er verspricht, bei uns zu bleiben, und dann bekommt er Flügel. Börsencrash oder irgend so etwas. Inflation. Oder noch ein letzter Götz, wo das Neue Testament auch uns wie als Spiegel zeigt, das ist der Geiz. Habgier ist Götzendienst. Heißt es gerade doppelt im Kolosser und im Epheserbrief. Habgier ist Götzendienst. Und sind wir wirklich resistent gegen die modernen Formen vom Götzendienst, wo die Dämonen ganz geschickt angepasst haben an unsere Zeit? Das Neue Testament möchte uns die Augen dafür öffnen. Und ich meine, es ist brandgefährlich für uns und für unsere Gemeinden. Und möchte dich einladen, dass du dich prüfst auch heute Morgen, ob du dich in so etwas hier verheddert hast. Darf uns nicht von den Dämonen vor ihren Karren spannen lassen. Und zu über dem Werden, wo mehr zersetzt, auch Gemeinden mehr zersetzt, als dass man sie mitbaut. Oder wo mehr Durcheinander anrichtet, auch in den Gemeinden, als dass man liebevoll Einheit fördern. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir persönlich ist Wohlstand in den letzten Jahren zu wichtig geworden, wenn ich das reflektiere. Es hat angefangen, mein Denken zu infizieren in dieser Welt. Das war während dem Theologiestudium, wenn ich zurückdenke, noch ganz anders gewesen. Das haben wir völlig aus dem Glauben herausgelebt. Und es ist einfach, dass man uns einbildet, ja, wir lieben Jesus schon mehr wie alles andere. Solange er nicht da steht und uns wie dem jungen Mann sagt, ja, dann verkauf alles, was du hast, und folg mir nach. Sind wir wirklich zu dem bereit? Und ja, was ist, wenn wir wirklich mal plötzlich verzichten müssen? Kann man dann wie der Paulus fröhlich sagen, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Und ich muss euch sagen, ich bin Gott so dankbar, dass er in dem Jahr ganz intensiv an meinem Herz geschafft hat, während der letzten Monate, ich finde, da hat es richtig angefangen zu entschlacken, um mir neu beibracht, wieder abhängig von ihm zu leben, wieder eng an seiner Hand unterwegs zu sein. Und ich, das ist so das Gefühl von Freiheit, wo man dann, wo sich einstellt, das wünsche ich dir auch. Wenn du merkst, da sind Götzen rum, da sind Dämonen rum, die dich probieren zu fangen. Ich möchte dir zum Schluss darum ein paar Reflexionsfragen in eine kurze, stille Zeit mitgeben, wo du dir überlegen kannst. Wenn du mal probierst, das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter oder keine falschen Götter, keine Götze neben mich stellen, wenn du mal probierst, das positiv umzuformulieren. Was sollst du denn lieber tun? Was wünscht sich Gott? Was wäre besser für dich als Götzendienst? Hast du dich auch fragen, wem oder was ist dein Leben momentan geweiht? Und wie gehst du mit Gott um? An was merkt man konkret in deinem Alltag, wenn man dich beobachtet, dass Jesus wirklich erste Priorität hat für dich? Merkt man es? Ich glaube, das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen sollten, aus der Sicht vom Neuen Testament aufs erste Gebot. Werdet still. Und wir beten. Jesus möchte uns wirklich weigern. Möchte uns weigern, Gott in unserem Leben zu akzeptieren. Wir weisen sie zurück. Trotzig. Wir sagen uns los von den Sachen, die wir auch entdeckt haben. Wo du uns aufs Herz gelegt hast, durch deinen Geist vorher. Ich möchte es wirklich proklamieren und aussprechen über unserem Leben, so wie es der Josua dort mal gesagt hat. Ich und meine ganze Familie, wir werden Jahwe dienen. Und ich möchte bekennen, Jesus, dass man dich allein anhimmelt. Dich allein. Und dir gehört unsere Zuneigung. Dir, wo einfach alles andere übertrifft mit deiner grossen Liebe zu uns. Danke. Und wenn ihr das mit unterschreiben könnt, dann könnt ihr mit Amen sagen. Amen. Amen.